Dieser Podcast wird präsentiert von Krieghoff. Familie Scheiring, Henrik Lott, Autohaus Becker Thiemann, Hornady, Leupold, Amon Amon, K&K Premium Jagd und Jagd- und Hundmesse.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Jagd und Hund 2026. Mein Gast jetzt heute Morgen hier, Martin Linke, herzlich willkommen.
Ja, sau cool, dass ich hier sein darf. Vielen Dank.
Wir haben ja jetzt schon die letzten Tage so miteinander abgehangen und wir haben uns die ganzen Geschichten erzählt. Ich habe die ganzen Geschichten von dir, meiner Familie weitererzählt und die haben gesagt, der Typ ist irre. Ich glaube, das kann man ganz gut so auf den Punkt bringen.
Du, das höre ich öfters.
Ja. Martin, erzähl mal was zu dir.
Ja, also ich bin Martin, wie alt bin ich denn? 35 Jahre? Aber ich glaube, das ist erstmal Wurst. Ich glaube, was wirklich cool ist, ist meine Story, die ich zu erzählen habe. Und das ist halt meine Story von Alone, glaube ich, auf die wollen wir ein bisschen eingehen. Und zwar für die, die es noch nicht wissen, Alone ist so das größte und härteste Survival-Format der Welt, an dem ich teilgenommen habe, in der ersten deutschen Staffel. Und es geht von der Sache her darum, 10 Kandidaten werden mit 10 Gegenständen irgendwo in the middle of nowhere ausgesetzt. Bei uns war es in Kanada, Vancouver Island, super regnerig, kalter Regenwald. Und dann geht es darum, so lange überleben, wie es nur möglich ist. Und ich kann schon mal sagen, es war eine absolut unfassbar geile, aber auch spannende und harte Zeit.
Das heißt, das Format hat aber theoretisch gesehen auch kein Ende.
Das Format hat kein Ende. Das Ende definierst quasi du, indem du rausgehst. Sei es durch körperliche Erbrechen, durch mentale Belastung, im Endeffekt durch Aufgeben.
Okay. Erzähl mal, wie hat das angefangen? Also ich glaube, du hast da einige Geschichten. Schieß einfach los.
Ja, also wie hat es angefangen? Also ich kannte das Format ja schon aus den USA. Da gibt es mittlerweile 12 Staffeln, ein riesengroßes Format. Irgendwann kam es nach Deutschland, habe ich gesagt, hey, da muss ich teilnehmen. Warum? Ich wollte mir einfach mal selber mal zeigen, wo sind denn eigentlich meine Grenzen? Wie weit kann ich gehen? Dass man natürlich, ich bin Jäger, Angler, das ist alles angewölft. Aber wie weit kannst du wirklich gehen? Und Alone ist quasi das Format, wo du es mal wirklich ausprobieren kannst. Und ja, da bin ich durch diesen ganzen Casting-Prozess durch und irgendwann war ich in Kanada und dann ging es auch direkt los.
Wie funktioniert der Casting-Prozess?
Ich hatte die angeschrieben, weil ich erst gedacht habe, das ist eine Fake-Anzeige. Habe angeschrieben, hey, sag mal, seid ihr das richtige Alone? Und ja, wir drehen jetzt hier die erste deutsche Staffel. Habe ich gesagt, okay, was muss ich machen? Dann wollten sie so ein paar Videos von mir haben. Die wollten halt auch einen kleinen Skill-Nachweis haben, Bewerbungsvideo. Viele medizinische Tests mussten dann auch gemacht werden, psychologische Tests. Und dann gab es quasi so ein kleines Bootcamp und in dem Bootcamp kamen so die geeignetsten Kandidaten zusammen und da musste man verschiedene Challenges machen. Ja, zum Beispiel Feuer machen mit trockenem Holz, Feuer machen mit nassem Holz, also nur mit Feuerstahl. Man musste Fallen bauen, man musste einen Shelter bauen, man musste mit einem Bogen jagen können, musste sich anpirschen, Unterkunft bauen. Da gab es ein verschiedenes Ranking von Punkten und da hat man mir dann sehr schnell gesagt, hey, du bist weiter.
Hört sich auf jeden Fall gut an.
Ja, das war's auch.
Erzähl, dann bist du in Kanada angekommen oder wie funktioniert das dann? Also ihr seid dann, wie hast du dich darauf vorbereitet auf das Ganze? Was kam nach dem Casting?
Ich habe mich gar nicht so sehr viel darauf vorbereitet, weil, und da kommen wir dann am Ende nochmal dazu, entweder du kannst das oder du kannst das halt nicht. Also Fakt ist, wenn du jetzt irgendwie mal eine Woche in einer Survival-Schule verbracht hast und dann mal so einen Crashkurs gemacht hast, das ist keine Vorbereitung für so ein Extremexperiment, sondern du musst es von der Sache her schon dein ganzes Leben lang wollen und können. Und ja, bei mir ist es, wie gesagt, angewölft. Und ich war mein ganzes Leben lang draußen, von der Schule gekommen, Rucksack in die Ecke geknallt, entweder zum Sport gegangen oder im Wald. Hätte ich es mal lieber nicht gemacht, wäre vielleicht auch was aus mir geworden. Aber ich sitze ja hier, von da aus, so schlecht ist es jetzt nicht gelaufen. Und ja, dann in Kanada quasi angekommen, das war nämlich dann auch cool, wir waren dann quasi nochmal eine kurze Zeit in so einer kleinen Hütte, in so einem kleinen Basecamp und dann haben wir nochmal so eine kleine Introduction bekommen, auf was muss geachtet werden, was können wir essen, von was sterben wir, wie gehen wir mit Bären Kontakt um, weil man darf nicht vergessen, wir waren im wolfreichsten, bärenreichsten und pumareichsten Gebiet der Erde in Kanada und das quasi zum Winterbeginn. Und das ging dann ruckzuck.
Da steht der Mensch dann auch oben auf der Liste drauf.
Du, der Mensch ist... Ja, der Mensch steht oben auf der Liste drauf. Der Mensch ist ja sowieso der Predator schlechthin. Aber da draußen in der Natur, da lernst du erstmal, wie klein du wirklich bist. Und da bist du halt nichts. Und das ist halt das Coole, was mich auch in der Natur fasziniert. Weißt du, die Natur, die ist einfach ehrlich. Hast du Hunger, hol dir was zu essen. Hast du Durst, trink was. Ist dir kalt, mach dir ein Feuer. Regnet es, bau dir ein Shelter. Wenn du es nicht machst, dann bist du halt einfach am Arsch. Und das ist einfach wieder zurück zu den Grundbedürfnissen und alle Probleme, die man da draußen hat. Ja, also in unserer Welt, ja, keine Ahnung, vom Steuerberater bis zum Mieter, bis zum Vermieter, das ist alles weg. Ja, und du kümmerst dich nur um das, was wirklich zählt, nämlich Überleben.
Ich habe gerade so ein bisschen Gänsehaut bekommen, aber ich glaube, das ist, ja, ich glaube, das wird einigen jetzt so gehen, wenn man sich das anhört. Das ist, ich denke mal, viele werden sagen, ja, ist easy, kann man auch so machen, aber ich glaube, die meisten würden, oder wie zum Beispiel ich, auch einen Tag ohne Dusche nicht auskommen, da wäre schon bei mir der komplette Spaß vorbei.
Spoiler, bei mir gab es erst eine Dusche am Tag 19, glaube ich, und das im eiskalten Bach, und glaub mir, das war so kalt, dass die Eichhörnchen mich daneben ausgelacht haben, als ich da nackt drin stand im Wasser.
Glaube ich. Ihr seid bei der Hütte angekommen, wie ist das dann? Habt ihr dann einen Arzt mit dabei gehabt, der dann auch das Ganze irgendwie überwacht, der euch auch gesagt hat, okay, das und das könnt ihr essen, weil das hast du ja gerade auch gesagt.
Wir hatten einen Survival-Trainer mit dabei, der uns so ein bisschen eingeführt hat in das ganze Survival-Thema nochmal. Ich meine, wir waren alles irgendwo mehr oder weniger Survival-affin, aber der uns nochmal so ein paar Hinweise gegeben hat, und wir hatten eine ausgezeichnete Ärzte dabei gehabt. Also das war bei uns der Stani, der Survival-Trainer, der hat viel mit Bear Grylls gemacht. Und die Renata, eine unfassbar tolle Ärztin. Aber das war nicht einfach nur irgendeine Ärztin. Das war eine, die bis zum Extrem geht. Und da, wo die normalen Ärzte sagen, Alter, du bist hier raus, geht die nochmal ein ganzes Stück, bis man wirklich kurz davor ist, im Endeffekt, ja, dass der Körper aufgibt oder dass man Löffel abgibt. Die kannte diese Extreme, die war in vielen Einsätzen, sei es vom Militär, sei es Himalaya, Mount Everest. Also diese ganze harte Geschichten hat die alles durchgespielt. Und deswegen, das war die beste, die wir da kriegen konnten. Und bei uns war es dann tatsächlich so, also es gab einen Medical Check, also ich gehe ja gleich nochmal ein bisschen genauer drauf ein. Wir waren quasi komplett allein, das heißt auch kein Kamerateam, außer zu so einem Medical Check. Und der Medical Check, der war vielleicht, ich würde mal sagen, so im Schnitt vielleicht alle 10 Tage, dass mal jemand vorbeikam und hat uns gecheckt. Ja, können wir überhaupt mental weitermachen? Können wir körperlich weitermachen? Wie fühlen wir uns? Und das war tatsächlich so gladiatorenmäßig. Das heißt, die haben uns natürlich da gemessen, oder die hat mich gemessen. Ja, ich muss mich auf eine Waage stellen, Gewicht wurde protokolliert, dann wurde ein paar Vitalwerte genommen, aber hat nie erfahren, wie es einem wirklich geht. Und dann hat die Ärztin einfach nur gesagt, du kannst weitermachen oder du bist raus. Und da gab es auch keinen Widerspruch. Was sie sagt, ist Gesetz, und ich habe mich da 100% dran gehalten, aber es war ausgezeichnet.
Was ich mir gerade so die Frage stelle, ist, man fängt ja auch an, wenn man das gar nicht kennt, auch nach menschlichen Kontakten zu suchen. Du hast ja niemanden, mit dem du dich unterhalten kannst. Du bist ja wirklich dann die Tage komplett auf dich alleine gestellt.
Jetzt hast du gespoilert, wie lange ich draußen war.
Scheiße, sorry. Aber okay, jeder, der dich kennt, bei dir steht's, ja. Bei dir steht's im Instagram, in der, genau, Bio oben drin.
Richtig.
Okay, sorry. Ich glaube, das ist doch wahrscheinlich eines der größten Bedürfnisse, die man hat, oder? Man fängt doch irgendwann an, dann komplett mit sich selbst zu reden, und ich glaube, das ist auch immer so ganz kurz vorm Wahnsinn, oder ist das nicht so?
Du, ich muss dir ganz ehrlich sagen, den ersten Monat, den ich draußen war, habe ich einfach nur die Ruhe genossen. Das war für mich wie so ein kleiner Abenteuerurlaub. Ich konnte quasi mein Ding machen, und ich gehe gleich mal so ein bisschen chronologisch durch, was da so wie passiert ist. Aber ich hatte Freunde gefunden da draußen. Und ich habe heute schon mit vielen auch gesprochen hier auf der Messe. Und die meinten dann, ja, hast du einen Ball dabei gehabt und hast den Wilson genannt. Nein, ich hatte viel besser gehabt. Ich hatte ein Eichhörnchen namens Russell. Wie es dazu gekommen ist, erzähle ich euch natürlich gleich. Und ich hatte einen Bär gehabt, der sich bestens um mich gekümmert hat, mit Schwarzbären. Aber wie gesagt, die Story erzähle ich auch gleich.
Okay. Wie ist das dann, sag mal, wenn du dich dann die ganze Zeit niemanden hattest und das dann praktisch zu dem Medical Check-up wurde, konntest du dann da mit den Menschen sprechen, oder ist das nicht so gewesen?
Sie hat schon versucht, also Renate, die Ärztin, mit uns ein bisschen oder mit mir ein bisschen zu reden, um eben auch zu schauen, ob ich im Kopf noch ganz klar bin oder ob ich schon komplett ausgebrannt bin. Das ging relativ schnell, und ja, natürlich, da konnten wir auch mit jemandem reden. Es war witzig, weil am Anfang, wo die kamen, das war bei mir, glaube ich, am Tag 14, wo sie das erste Mal kamen, ich wollte einfach nur, dass sie gehen. Ich wollte einfach nur mein Ding machen. Ich wollte wieder zurück zur Nahrungssuche und einfach mein Ding machen. Aber umso später es dann geworden ist, umso mehr habe ich mich gefreut, dass sie gekommen sind. Ja, dass ich auch mal mit denen erzählen konnte. Und ich habe den Kameramann dann gefragt, ey, was hast du für ein Objektiv drauf? Welche ISO nimmst du? Welche Brennweite? Dies, jenes. Hauptsache reden. Und ja, das, wo sie dann auch wieder gegangen sind, hat sich das wieder leer angefühlt. Das war so ein bisschen wie, wir geben dir wieder ein bisschen Kontakt, aber wir nehmen ihn auch wieder. Und die sind halt auch immer in sehr unregelmäßigen Abständen gekommen. Warum? Weil natürlich keine Routine entstehen sollte. Weil wenn du weißt, die kommen alle 7 Tage, kommt jemand vorbei, da kannst du halt schon mal eine Pilzsuppe kochen für die und die versorgen. Ja, und das wollten sie halt vermeiden. Also jede Art von Routine sollte genommen werden, damit man in der kompletten Isolation steckt.
Finde ich richtig krass. Also das ist, ich glaube, das wäre so der größte Punkt, wo ich ein Problem mit hätte. Sag mal, dass man niemanden hat, mit dem man sich unterhalten kann. Wie fängst du mit dem Ganzen an? Du bist dann rausgegangen, hat man dann eine Base, die man dann praktisch für sich macht, wo du dann die ganze Zeit geblieben bist? Oder sucht man sich dann neue Gebiete? Wie funktioniert das?
Also, ich fange mal mit der Aussetzung an, weil das beantwortet auch deine Frage. Ich wurde quasi ausgesetzt, also wir haben ja dann die Stöckchen gezogen und ich war tatsächlich der Letzte, der ausgesetzt wurde. Und mein Spot hieß der Schwarm. Und als ich diesen Tag gelesen habe, überlegst du natürlich, hey, was heißt das? Ja, ist es ein Schwarm Fische? Kann ich vielleicht angeln? Ist es ein Schwarm Vögel? Das heißt, es gibt mehrseitig relativ viele flache Stellen, wo es vielleicht viele Muscheln gibt. Muscheln durfte man nicht essen, aber solche Limpets, komme ich dann auch später noch dazu. Also du denkst schon alles durch. Schwuppsdiwupps sitzt du quasi in dem Boot. Und es war wie so ein Landungsboot, ja, mit so einer Landeklappe. Und du fährst es so durch die Gewässer durch, siehst quasi die unfassbar geile Natur Kanadas, also Vancouver Islands. Diese Nebelschwaden, du riechst diese Salzluft und du merkst erstmal, jetzt bist du angekommen und jetzt geht's auch wirklich los, es gibt kein Zurück mehr. Dann wurde ich quasi langsam zu meiner Bucht gefahren und dann öffnet sich so die Laderampe und dann meinte der Captain noch so zu mir, hey Martin, there's gonna be a huge storm coming, you gotta hurry up, man. Also beeil dich, es geht hier gleich richtig die Party ab. Und dann bin ich ausgestiegen und muss mich natürlich erstmal kurz orientieren. In 2 Stunden später war es dunkel, das heißt, der Timeframe, wo ich das machen konnte, war auch super, super klein. Dann muss ich erstmal zu meiner Kamerabox, muss das ganze Equipment noch holen. Dann hat es schon angefangen zu regnen. Ich muss dann erstmal so so 25 Meter Steilhang nach oben kraxeln, um überhaupt auf so einem Plateau zu sein, weil unten war so ein richtiges Matschland. Auf dem Weg habe ich noch eine kleine Quelle gefunden, das war sehr, sehr viel wert. Und ja, bin angekommen an meiner Location. Die Location war festgegeben und wir durften natürlich innerhalb unseres Radius durften wir die Location oder unser Shelter bauen, wo immer wir auch wollten. Aber es musste immer noch in der Nähe vom Wasser sein, warum? Weil das Rettungsweg war. Rettungsweg ist relativ, weil die Wahrheit ist auch, wenn es geregnet hat, konnte das Boot nicht rausfahren. Wenn es gestürmt hat, konnte das Boot nicht rausfahren. Wenn es neblig war, nicht rausfahren. Also und da stürmt es halt nur und regnet es nur.
Wir müssten vielleicht nochmal darauf eingehen, welche 10 Gegenstände du dabei hattest.
Boah, mal gucken, ob ich sie zusammenbekomme. Ich hatte einen Topf dabei gehabt, einen Schlafsack, Paracord, eine Axt, Multitool, eine Säge, so ein bisschen Angelschnur und Haken. Ich hatte einen Bogen dabei gehabt. Was fehlt noch? Feuerstahl, schon nicht gesagt. Und was war das Letzte? Eine Plane, ein Tarp.
Okay, also für Shelter praktisch als...
Korrekt.
Okay.
Korrekt. Und das war auch am Anfang super wichtig, weil, weißt du, ich war dann da auf diesem Plateau. Es hat das Regnen angefangen. Es wurde schon langsam immer dunkler. Und das Schöne ist, da draußen musst du Entscheidungen treffen. Das ist nicht so wie im Beruf, wo du Lessons learned machen kannst und irgendwelche Reviews oder sowas. Nein, du bist da draußen, du hast ein Problem und du musst jetzt eine Lösung finden, weil ansonsten bist du halt wirklich am Arsch.
Also die 10 Gegenstände plus, wie sieht das aus mit Klamotten? Was darf man da mitnehmen?
Wir durften es wurde vorgegeben, was man mitnehmen darf. Ich glaube, das war, wenn ich mich jetzt nicht täusche, eine Hose, 2 Paar, also Unterwäsche, 1 Pullover, 1 Jacke, ich glaube 2 T-Shirts, ich glaube 3 Buchsen, 3 Strümpfe, 2 Paar Handschuhe. Also es war vorgegeben und es gab da auch bestimmte Reglements, nach was wir uns die Klamotten aussuchen durften. Heißt, wir konnten uns auch selber die Klamotten aussuchen und das haben wir dann mitgenommen.
Okay, also ist es dann da auch irgendwas Besonderes, was man dann, weiß ich nicht, dass da zum Beispiel dann eine Carinthia-Jacke, weil die besser für das und das geeignet ist, oder wie geht man da vor?
Genau.
Sorry, ich hab so viele Fragen an das Ganze.
Ja, ja. Alles gut. Genau, ein Regenanzugset durften wir auch noch mitnehmen.
Ja.
Und bestes Beispiel mit diesem Regenanzugset. Ich habe natürlich geschaut, ich bin Jäger, ja, ich bin Bogenjäger, ich komme da draußen, würde schon sagen, ganz gut klar. Und da war mir vor allem wichtig, dass es natürlich den Regen abhält, aber dass es auch möglichst geräuscharm ist. Weil wenn ich da irgendwo lang pirsche, wenn ich da irgendwo sitze, soll das nicht rascheln. Das heißt, hat mir dann verschiedene Sets an Klamotten bestellt, habe die dann einfach mal durchprobiert, war mit denen noch draußen, war jagen, habe mich bewegt. Und so habe ich mir quasi mein ideales Set zusammengestellt.
Okay. Aussetzung direkt am Fluss. Wie ging es dann weiter? Was war der erste Tag? Welche Challenges hat man da?
Ja, wie gesagt, also ich muss dann schnell die Entscheidung treffen, wo baue ich mein Shelter, weil es hat schon das Regnen angefangen. Und da geht es nicht drum, ich laufe hier nochmal 500 Meter in die Richtung und die Richtung, das war sowieso in diesem Dschungel, weil wäre das sehr, sehr anspruchsvoll gewesen. Sondern ich habe dann gesagt, okay, scheiß drauf, hier muss das Ding jetzt aufgestellt werden, weil ansonsten bin ich komplett nass. Und ja, habe dann angefangen, mir einen Baum zu fällen, habe mir dann eine relativ einfache Konstruktion gebaut, Plane drüber gespannt, habe mich da reingelegt. Ich habe meinen Shelter liebevoll Taco genannt. Wenn ihr, also auf meinem Instagram habe ich quasi die ganzen Bilder auch dazu, dann versteht man warum, weil das einfach so rumgewickelt war. Und da war es schon so nass, es hat schon so stark geregnet, dass ich, dass das Wasser aus meinen Stiefeln wieder hochgekommen ist. Also ich war wirklich komplett durch. So, und es war dann schon dunkel und ja, ich habe mich dann einfach quasi in dieses Shelter reingelegt, habe mir meinen Schlafsack, also meine nassen Klamotten ausgezogen, ein paar habe ich am Körper behalten, damit die auch trocknen können, habe meinen Schlafsack genommen, habe das Fußteil umgeklappt und habe mich dann quasi in diesen, ja, mit dem Rücken auf den Wurzelstock gelegt und mit den Füßen lag ich in der Pfütze drin, weil es so stark geregnet hatte. Und ja, ich habe dann gedacht, ja gut, wie bei uns, ja, das regnet jetzt mal die Nacht und am nächsten Morgen scheint wieder die Sonne, alles cool. Ja, ich lag dann noch einen Tag und noch einen Tag. In Summe lag ich 7 Tage in dieser Stellung auf diesem Wurzelstock und habe versucht, dieses Unwetter abzuwarten. Und das war tatsächlich ein Unwetter. Das nennt sich Atmospheric River. Das ist ein besonderes Wetterphänomen, wo es wirklich Unmengen regnet. Also wir reden davon 350, 400 Liter auf den Quadratmeter. Ja, 400 Liter auf den Quadratmeter, so viel wie in, also da ist einfach mal in 6 Stunden so viel Regen gefallen, wie in Deutschland in einem Vierteljahr, ein bisschen mehr als ein Vierteljahr. Und du liegst dann da drin und natürlich, es war dunkel. Ich war auch noch nicht auf Vancouver Island. Ja, das ist komplette Isolation allein und du hörst da einfach Geräusche, die du natürlich auch noch nie gehört hattest. Ich habe dann ganz komische Schreie gehört, die ich nicht zuordnen konnte. Ich habe dann erst später festgestellt, dass das Wale waren, die an mir vorbeigezogen sind. Ich habe die Wale dann auch später gesehen. Aber okay. Du hörst dann auch über den ganzen Zeitraum verteilt, hörst du natürlich Bären, du hörst Wölfe, du hörst die Elche, die vorbeilaufen. Also das ist da schon eine krasse Wilddichte, aber ich sage jetzt mal, für den Zweck, was ich da gemacht habe, nicht besonders gut zum Jagen. Jedenfalls, ich lag dann diese 7 Tage da drin. Natürlich, ich bin immer mal kurz raus und habe schon mal einen Baumstamm gesammelt und habe auch mal versucht, muss mir auch was zu trinken holen. Entweder habe ich aus meiner Matschpfütze getrunken oder das, was quasi in die Wände runtergelaufen ist, in meinen kleinen Topf. Und so kam ich aber ganz gut durch. Und dann habe ich Russell kennengelernt, mein Eichhörnchen. Und das war auch total funny. Ich laufe gerade so durch den Wald durch und ungefähr so 5 Meter Entfernung war so ein kleiner Wurzelstock. So, ich gucke da auf diesen Wurzelstock drauf, weil ich gerade so geschaut habe, wo finde ich vielleicht noch irgendwelche Ressourcen. Auf einmal kommt so ein kleines Eichhörnchen, springt da auf diesen Wurzelstock drauf und hat da irgendwas unterm Arm gehabt. Ja, ich sage jetzt mal eine Nuss, es war keine Nuss, aber irgendwas hat sie unterm Arm gehabt und guckt mich da so wirklich so an, so wie, Alter, was willst du? Das ist meine Nuss. Schleich dich. Ja, und ich denke so, bist du ein mutiger kleiner Racker, ja. Und das hat mich dann an Russell Crowe erinnert von Gladiator. Und deswegen habe ich das Eichhörnchen an Russell getauft. Und das hat dann später nochmal eine ganz, ganz große Bedeutung gehabt, weil wir uns wirklich angefreundet haben.
Okay, jetzt muss ich es erzählen. Also was ist passiert? Wie freundet man sich mit dem Eichhörnchen an?
Ja, wie freundet man sich mit dem Eichhörnchen an? Das ist eine gute Frage. Weißt du, wo ich ausgesetzt wurde? Und da hatten wir mit den Indigenen da gesprochen. Und da meinten die so, wenn du so lange draußen bist und das alleine, fängt die Natur irgendwann an, mit dir zu kommunizieren. Und wenn du gut zur Natur bist, wird die Natur sich in ihrer Art und Weise dankbar zeigen. Und genau das ist auch bei mir passiert. Russell ist erst der Beginn. Glaub mir, meine Bärenstory ist noch ein ganz anderes Kaliber.
Ich find's wirklich bemerkenswert, dass man da 7 Tage... Also ist jemand ausgeschieden direkt?
Ja, klar. Also in den ersten Tag 1 ist einer raus, Tag 2 ist einer raus, Tag 3 einer raus und so weiter. Das ging dann relativ schnell.
Okay, darf ich fragen, wie viel Tattoo geworden bist, oder ist das?
Da kommen wir am Ende dazu.
Okay. Ja,
das bisschen wollen wir es ja noch spannend halten.
Aber hast du auch hinterher oder wurde dir kommuniziert, warum die rausgegangen sind? Oder
nee,
hast du, also das
nicht.
Heißt, du wusstest das gar nicht?
Nein. Wir hatten, also ich hatte keine Art, keine irgendwie Möglichkeit zu kommunizieren, natürlich auch kein Handy. Was es gab, war ein sogenannter Yellow Brick. Stell dir vor, wie so ein Garmin InReach quasi, wo du so Notfallkommunikation machen kannst. Da war auch der Knopf drauf, wenn man wirklich raus muss. Den drückst du und dann kommt das Team an und holt dich ab. Auch so ein Notfallbutton und dann setzen die Himmel und Hölle in Bewegung, um dich wirklich auch abzuholen. Es gab ein Funkgerät, es gab aber auch noch ein Satellitentelefon, also eine 3-Wege-Kommunikation, weil es kann immer irgendwas passieren, irgendwelche Leitungen sind unterbrochen, dass man im Notfall immer kommunizieren kann. Also das war wirklich, man muss wirklich sagen, das war sehr gut gelöst.
Wie fängt man denn an, sagen wir, bei so einem Wetter, wenn das dann da ist, tatsächlich nach Nahrung zu suchen? Wie funktioniert das?
Das ist eine ausgezeichnete Frage. Also, die ersten 9 Tage habe ich gar nichts gegessen. Und jetzt komme ich gleich zu meiner Bärenstory. Ich bin dann irgendwann, nachdem es am Tag 7 ungefähr aufgehört hat zu regnen, habe ich meine Landschaft mal ein bisschen erkundet. Und ich war auf so einem Bergausläufer. Das heißt, bei mir, ich hatte relativ steilen Hügel und dann musste ich erstmal überwinden. Ich hatte, habe ich dann mal per Google Maps vermessen, das waren ungefähr so 1 Kilometer, das hört sich jetzt nicht viel an. Aber durch so einen Dschungel, durch solche Berge, das war schon tough. Bin ich immer wieder erkunden gegangen und habe dann einen Fluss gefunden. An diesem Fluss habe ich auch versucht zu angeln. Ich hatte mir in meinem Shelter, ich hatte genügend Zeit gehabt, habe ich mir eine Fliegenroute gebaut, ich habe mir noch eine normale Angelroute gebaut, eine Spinnroute Und ja, das war dann am Tag 9, bin ich wieder an diesem Fluss. Und das war eigentlich eine unfassbare Geschichte, weil ich gehe an diesen Fluss, stelle so mein Kamerastativ auf und richte das quasi so auf diesen Weg, wie ich gerade nach hinten weglaufe. Und sagt noch so in die Kamera, ja, ich laufe jetzt mal dahinter, mal gucken, ob ich da die Lachse noch finde. Weil es war gerade so am letzten Fitzelchen der Lachswanderung. Also wenn es möglich ist, dann noch jetzt, lauft er so weg und versucht die Lachse da zu angeln. Jedenfalls habe ich keine Lachse gefunden. Lauf dann wieder zurück zur Kamera und es waren maximal eine Dreiviertelstunde, wo ich unterwegs war. Maximal eine Dreiviertelstunde. Lauf zurück zur Kamera, weil es wurde dann schon langsam dunkel. Ich musste wieder zurück zu meinem Shelter und gucke ich so in diese Kamera und sage rein, ja, scheiße Leute, es hat wieder nicht funktioniert, ich muss heute wieder hungern. Und wie ich da so in diese Kamera rede, gucke ich dieses Kamerastativ runter und da lag am Fuß des Kamerastativs so ein Lachs. Da kam in der Zwischenzeit ein Bär, hat den Lachs gekrallt, den Kopf abgebissen und mir perfekt neben mein Kamerastativ gelegt. Und das war das Erste, was ich gegessen habe.
Krasse Geschichte.
Oh ja.
Aber wurde das gefilmt?
Ja. Den Bär sieht man selber nicht, weil die Kamera quasi in meine Richtung ausgerichtet war.
Ja.
Man sieht den Moment, wenn ich quasi in die Kamera rede und sag das, da schläft mir das Gesicht ein. Ich so, nein, das kann ich nicht. Ich krieg gerade Gänsehaut, wenn ich schon wieder erzähle. Ja. Aber das sieht man wirklich, wie mein Gesicht einschläft. Ich so, nein, das kann doch nicht wahr sein. Ja. Und da siehst du einfach so meine Freudenemotionen. Und ja, das war tatsächlich das Erste, was ich gegessen habe. Aber weißt du, was viel wichtiger war als dieser Lachs selber? Das war die Erkenntnis, dass es hier Fische gibt. So, und ich habe dann nur noch auch so in die Kamera gesagt. Ich habe so gesagt, wenn der Bär hier Fische fängt, dann gibt's hier Fische. Der ist nicht so blöd wie ich, der fängt wenigstens was, aber das heißt, ich muss jetzt mir überlegen, wie kriege ich diese Fische raus? Weil, das war ja der Proof of Concept, es gibt hier Fische. Und das war für mich noch die wichtigere Information.
Also ich find's richtig krass und bemerkenswert, dass man erstmal überhaupt 9 Tage ohne Essen aushält und da halt auch nicht aufgibt und das vor allen Dingen mental irgendwie dann da durchzieht, wenn's dir 7 Tage lang komplett durchregnet und du halt eigentlich, also du warst ja auch 7 Tage komplett titschnass, oder?
Ja, ich bin dann schon langsam getrocknet, aber die ersten Tage war ich auf jeden Fall nass. Also ich habe schon die nassen Klamotten ausgezogen und das, was ich noch trockene Klamotten hatte, habe ich angezogen. Aber das kann ich auch sagen, ich hatte zum Beispiel in mein Shelter, und das habe ich dann ab Tag 7, 8, 9 auch deutlich weiter ausgebaut, habe ich mir da in mein Shelter quasi auch die, zum Beispiel meine Socken aufgehangen, die komplett durch waren. Die waren am Tag 30, konnte ich die immer noch ausringen. Warum? Es ist ein Regenwald. Ja, und wir haben da eine Humidity von ungefähr 95-100% zu der Jahreszeit. Teilweise auch drüber, also so richtige, stark gesättigte Luft. Da trocknet halt nichts, weil wo soll denn das denn hinverdampfen? Das funktioniert nicht, weil die Luft ja schon gesättigt ist. Und das war nämlich auch eine krasse Challenge, einfach diese Nässe, entweder, also wo es dann später kalt wurde oder kälter wurde, war es teilweise alles auch immer gefroren, oder ist es ja halt alles weggefault.
Ich finde es so krass bemerkenswert, ich muss mir die ganze Zeit überlegen, Max fragt irgendwas Schlaues, so ungefähr. Aber was war so der, sagen wir, der ausschlaggebende oder so ein Moment, jetzt nicht der erste Tag, sondern nicht der letzte Tag, sondern zwischendrin, wo du sagst, okay, das war der beste Tag in dem Projekt und auch der schlechteste Tag in dem Projekt. Gibt's da was?
Um ganz ehrlich zu sein, jeder Tag war der beste und der schlechteste zugleich. Und das ist auch genau das, was es ausgemacht hat. Es war unfassbar hart, aber unfassbar schön. Jeden Tag gab es schöne Momente und schlechte Momente. Klar, manchmal waren die schlechten Momente ein bisschen mehr als die schönen Momente. Aber viele fragen mich auch immer, was ist da draußen das Geheimnis, um zu überleben? Was ist das Geheimnis des Survivals? Und die Antwort ist Resilienz. Resilienz ist die Kunst, dich immer wieder zu motivieren, egal wie tief du in der Scheiße steckst. Immer die kleinen Fünkelchen und Sparks zu finden, die dich motivieren und die dich noch einen Schritt weiter pushen. Bei mir waren es dann so kleine Sachen, wie mein Eichhörnchen, was dann immer vorbeigekommen ist. Wie neue Ideen, die ich hatte, um zum Beispiel Fische zu fangen und auch an Nahrung zu kommen. Oder, wenn das nicht geholfen hat, habe ich mich einfach hingesetzt und habe beobachtet, wie die Nebelschwaden über den Berg vor mir drüber gezogen sind, wie der Schnee gefallen ist. Und das hat mir einfach so viel Kraft gegeben in so einer unfassbar schönen Natur, das mich weiter gepusht hat.
Jetzt hat ja eben, du hast erzählt, der Bär hat praktisch den Lachs gefangen, Kopf abgebissen, dir hingeschmissen. Du hast dadurch erkannt, dass dort Fische da sind. Wie bist du denn dann tatsächlich damit umgegangen? Hast du dann welche gefangen und wie?
Also was erlaubt war, dass wir auch mit dem Bogen fischen konnten. Das okay. Habe ich natürlich auch gemacht. Also ich bin ja Ingenieur, ja, da konnte ich ein bisschen basteln. Ich habe mir dann einen Bogen eine spezielle Konstruktion rangebaut, mit einer Rolle, mit ein bisschen Schnur drauf und bin dann immer wieder Bogenfischen gegangen, weil ich habe die Lachse dann auch gesehen. Ich habe diesen Schwarm gesehen, habe geschossen und habe auch einen Fisch getroffen und das war auch krass, weil ich habe zwar den Fisch getroffen, aber beim Drillen sind die mir immer wieder abgerissen. Die Schnur hat einfach nicht gehalten und nachdem da ein paar Pfeile im Wasser lagen, musste ich das Konzept ändern. Und ich habe mir immer vorgenommen, und das ist da draußen auch ganz wichtig, du musst dir eingestehen, dass du da draußen ein kleines Licht bist, dass die Natur immer stärker ist als du und dass du einfach dich adaptieren musst. Und ich habe mir zum Beispiel ganz fest vorgenommen, wenn das 3 Tage nicht funktioniert mit diesem Bogenfischen, und man darf nicht vergessen, ich musste immer wieder hin und zurücklaufen, auch was man da an Kalorien verbrannt hat, habe ich mir gesagt, ich muss das Konzept ändern. Und das hat mich schon ein bisschen gewurmt, weil die Konstruktion wurde immer besser, immer toller, hat immer besser funktioniert, aber im Endeffekt hat es nicht zum Ergebnis geführt. Und da draußen geht es nur darum, Ergebnisse abzuliefern. Was habe ich dann gemacht? Ich habe mir meine Angel genommen, ich habe die noch ein bisschen verbessert und habe mir da spezielle Hakenkonstruktionen gebaut und habe dann gedacht, weißt du was, damit versuche ich es jetzt. Und halte ich fest, ich bin raus, habe die Angel rein ins Wasser geworfen und beim ersten Mal ziehe ich so einen Lachs raus.
Geil.
Dann werfe ich sie nochmal rein und ziehe so einen Lachs raus. 2-mal reingeworfen, 2 unfassbar schöne Lachse. Und das hat mir so viel Kraft und Aufschwung gegeben. Aber da waren wir jetzt ungefähr schon am Tag, schwer zu sagen, 18 oder sowas, 16 bis 18, wo das dann auch funktioniert hat. Zwischenzeitlich habe ich mir einen Räucherofen gebaut, weil ich wusste ja, es gibt hier Fische. Jetzt liegt es nur noch an mir, die rauszuholen. Und als ich den Räucherofen dann fertig hatte, hatte ich dann auch die Lachse, die ich gefangen hatte, zerteilt, einen großen Teil auch wirklich geräuchert, einiges auch schon gebraten. Und das
Räuchern, weil es länger hält?
Genau, ich habe es konserviert. Und Spoiler, das letzte Stück, was ich überhaupt gegessen habe, war ein Stück Lachs und das war am Tag 60. Also ich habe es einfach mal rund 45 Tage konserviert. Natürlich war da auch ein bisschen Schimmel drauf, aber ich habe noch viel Schlimmeres gegessen. Das war einfach nur ein unfassbares Festmahl.
Was hast du Schlimmeres gegessen?
Ja, als die Lachse dann irgendwann vorbei waren, also diese Lachswanderung. Was passiert, also vielleicht zur Aufklärung, die Lachse ziehen ja von dem Salzwasser in die Süßwasserflüsse. Warum machen die das? Um zu laichen. Danach sterben die. Und das ist halt auch passiert. Die Lachswanderung war vorbei und da lagen immer diese Lachskadaver an der Seite. Und die Lachse fangen tatsächlich an, am lebendigen Leib zu verfaulen. Die nennen sie auch The Swimming Dead. Also wie The Walking Dead, ja, bloß
so Zombie.
Ja. Genau, wie so Zombies. Und die sterben dann. Und da lagen dann tatsächlich auch diese toten Fische am Rande des Flusses. Und ja, die riechen auch nicht besonders gut, also die stinken. Aber ich hatte Hunger. Was machst du da? Du überlegst natürlich ein paar Mal, nimmst du das Ding jetzt? Isst du das jetzt? Welche Risiken gehst du damit ein? Sorgt das vielleicht dafür, dass das der Entscheid ist, dass du rausgehen musst und ist es dir das wert? Ich habe gesagt, ich muss jetzt hier essen, also esse ich das. Ich habe mir dann ein Stück rausgeschnitten aus diesem Lachs. Und hab den dann, ja, ich glaube, das erste Stück hatte ich wahrscheinlich auch gebraten. Und hab langsam dann quasi auch versucht, meinen Magen dran zu gewöhnen, wollte mal die Reaktion sehen. Das hat hervorragend funktioniert. Und bin dann tatsächlich die Tage danach auch immer wieder hin und hab mir noch ein paar mehr von diesen Gammellachsen geholt. Und die wurden von Tag zu Tag logischerweise immer schlechter. Am Ende war es tatsächlich so, also ich hab Lachse auch gegessen, da waren quasi schon die Ratten, haben sich quasi durch den Körper schon durchgefressen, die Vögel hatten dran rumgehackt. Das sah wirklich... Also sowas hast du ja eigentlich nicht mal mit dem Mülleimer. Aber ich war unfassbar dankbar, dass ich das Zeug hatte. Und ich habe das dann in Streifen zerschnitten und wir hatten so eine kleine Foodbag mit, wo wir das Essen reinpacken sollten und den Baum hängen sollen, ja, bärensicher machen. Und das habe ich aber ein bisschen umfunktioniert. Also ich habe das schon so gemacht, ja, aber habe ganz kaltes Quellwasser reingefüllt. Das war mein Kühlschrank. So, und dann habe ich diese Gammellachsstücken in diesen Kühlschrank reingelegt, Baum hochgezogen und gelagert. Und ich glaube, das längste, was ich mal gelagert habe, waren so 7 Tage. Also das heißt, es konnte nochmal schön in dieser im Eigensaft quasi gären. Es hat natürlich auch noch ein bisschen Geschmack gebracht, für den ich gar nicht mal so dankbar war. Und es hat auch dazu dann geführt, dass ich dann, das war jetzt vielleicht so Anfang der 30er Tage, Tag 28 ungefähr, dann noch ein Stück gegessen habe. Und ich habe gemerkt, ich muss mich übergeben. So, und in diesem Moment, wo du dich übergeben musst, überlegst du dir dann ganz genau, was machst du jetzt? In einem Bruchteil einer Sekunde habe ich dann entschieden, okay, ich übergebe mich jetzt in meinen Topf rein. Und auf einmal war dann so noch ein bisschen diese Lachssuppe schön mit meiner Hinterlassenschaft da verbunden. Und da überlegst du, okay, was machst du jetzt damit? Es ist warm, es ist Essen. Und da habe ich es in mich reingelöffelt. Damit ich aber nicht gleich zu viel wieder davon esse, habe ich mir ein bisschen was aufgehoben für den nächsten Morgen zum Frühstück. Es war dann natürlich schon kalt. Aber ich sehe heute noch, ich habe so einen Aluminiumtopf gehabt und wie voll ich den quasi erbrochen hatte, von quasi der Magensäure, die hat sich da in diesen Topf eingebrannt. Das sehe ich heute noch, wie ich quasi den Füllstand hochzaubern konnte. Aber du fängst da draußen an, alles zu essen, was irgendwie dir nur Energie gibt. Warum? Weil du weitermachen möchtest. Warum? Weil du diesen Fünkchen von Resilienz hast und einfach da Bock hast, weiterzumachen und an deine Grenzen zu gehen.
Was war denn, oder Wollen wir da hingehen, wo die Grenze dann irgendwann war? Oder möchtest du erst noch die Geschichte von Russell zu Ende erzählen?
Das passt. Pass auf, wir machen das mit Russell, weil die Grenzen kommen jetzt immer mehr. Und ich gehe dann auch nochmal gesondert auf das Thema Hunger ein, weil ich glaube, das ist was, was unsere Zuhörer wahrscheinlich, also hoffe ich jedenfalls, so noch nicht kennenlernen mussten. Und das ist eine ganz krasse Erfahrung. Mit Russell war es dann so, wir sind jetzt irgendwo so in den 30er Tagen, also wir hüpfen jetzt schon durch. Ich meine, ich gebe auch Vorträge, wo ich das ein bisschen erkläre und so weiter. Das geht teilweise viele Stunden. Aber das war dann so in den 30er Tagen, wo ich dann angefangen habe, mit dem Bogen jagen zu gehen. Ich hatte mir davor schon überall so meine Hochsitze gebaut, immer alles, damit, egal von wo der Wind kommt, damit ich immer eine Location habe, wo ich hingehen kann. Und wir durften einen persönlichen Gegenstand mitnehmen und das war ein Foto. Ich hatte ein Foto von mir und meiner damaligen Freundin mitgenommen und ich habe jeden Abend, habe ich dieses Foto ausgewertet. Ja, oder habe ich mit dem Foto gesprochen. So, als wenn sie neben mir liegt. Ich habe mit ihr gesprochen, hey, das habe ich heute gemacht, ich hoffe, dir geht's gut. Also wirklich, als wenn ich mit ihr telefoniere. Das war meine Art der Kommunikation. Das war meine Art der Nähe. Und vielleicht noch auch ganz kurz, so Rituale sind da draußen extrem wichtig. Ich habe es mir so Management Board genannt. Ja, das war so eine Säule, die hat so diesen Balken getragen in meinem Shelter. Und das habe ich als Management Board benutzt. Das heißt, ich habe jeden Morgen habe ich einen kleinen Strich reingeritzt. Das war quasi der Check-in, das war der Tagesbeginn. Und nachdem ich meinen ganzen Tag erledigt hatte, ich bin meistens so gegen 18 Uhr ins Bett, da war es dunkel, ich habe meinen Schlafsack aufgetaut, getrocknet und das ganze Zeug gemacht, habe ich in meine Axt eine Kerbe reingemacht. Das war immer so mein Check-in, Check-out. Und das hat mir unfassbar viel Motivation gegeben. Ich habe mich gefreut, diesen Strich reinzumachen. Abends habe ich mich gefreut, aufzustehen und den nächsten Strich reinzumachen. Jedenfalls, ich wollte dann zur Jagd gehen. Und da habe ich noch mit meiner Freundin quasi drüber gesprochen. Ich muss aber morgen, da spätestens um 8 muss ich aufstehen, weil ich muss das Kamerazeug ready machen, muss in die Kamera reinnehmen, wie geht's mir, so ein paar Rituale quasi machen, damit ich aller spätestens um 9 von meinem Spot los kann, Richtung in mein Jagdgebiet. Und lege mich dann so in diesen Schlafsack rein, mache die Augen zu, irgendwann wache ich auf und mir ist irgendwas auf mein Shelter gesprungen. Tschack. War was auf meinem Shelter und krabbelt auf meinem Shelter rum. Unfassbar laut. Ja. Ich denke so, was ist das denn jetzt? Ja. Auf einmal springt es runter und ich höre es nur, wie es weiter um mein Shelter rumläuft. Hüpft quasi über die Schwelle von meinem Shelter, setzt sich da auf meinen Hackstock drauf, guckt mich an. Es war Russell. So, als wenn es mir sagen möchte, guten Morgen, aufstehen, es ist Jagdzeit. Und ich denke so, wow, ist das krass. Ja. Guckst so auf dieses Notfallkommunikationssystem, 2 Knöpfe gedrückt und da hattest du die Uhr gesehen, war es Punkt um 8. Es ist 3 Tage hintereinander passiert.
Okay.
Ja, und da war ich um 8 wach, das war mein Wecker, als wenn es mich gehört hat und bin dann losgezogen und bin jagen gegangen. Ich muss sagen, das Jagen war gar nicht, also war null erfolgreich. Warum? Es war dort einfach viel zu laut, es war auch, der Wind war extrem unstetig und gerade so um den Tag 30, 35 herum, da konnte ich auch nochmal 4-5 Stunden draußen sitzen, bevor mir kalt wurde. Ungefähr so 2 Wochen später habe ich nicht mal mehr eine Dreiviertelstunde hinbekommen. Weil ich einfach so viel Gewicht verloren hatte und weil es auch kälter geworden ist, dass ich dann das Zittern angefangen hatte. Und wenn, also sowohl mit der Büchse als auch Bogen, ich schieße nur, wenn ich weiß, das funktioniert. Sonst schieße ich nicht. Und da habe ich dann gesagt, nein, ich muss jetzt abbrechen, ich bin am Zittern, so würde ich niemals auf ein Lebewesen schießen, bin wieder zurück und habe dann angefangen. Oftmals bin ich dann nochmal zurück zu meinem Lachsfluss gegangen, aber da habe ich nichts mehr gefunden. Tatsächlich war es auch so, manchmal, wenn ich zu meinem Lachsfluss gelaufen bin, noch in den 20er Tagen, und da gab es eigentlich schon keine verrotteten Fische mehr, hatte mir mein Bär auf den Weg, wo ich langgelaufen bin, immer noch mal ein Stück abgelegt. So nach dem Motto, spar dir den Weg da vorne, ich habe dir was hingelegt, genieße es einfach. Und ja, das war schon crazy. Den Bär habe ich natürlich einmal gesehen. Und das ist auch eine verrückte Geschichte. Der Bär stand am Ufer von diesem Fluss. Am Wasser. Im Hintergrund standen die Bäume und der Bär stand quasi mit der Breitseite zu mir und ich konnte ihn perfekt quasi so im Profil sehen. Und da habe ich den gesehen und habe nur gedacht, was für ein wunderschönes Tier. Ich habe dann meine Sachen gepackt, bin langsam von dann gezogen und als ich dann wieder zu Hause war, also in Deutschland, habe ich meinen Bogen sauber gemacht. Mein Bogen war von der Firma Bär und ich weiß nicht, ob du dieses Symbol kennst, diesen Coin von Bear Archery. Ja, das ist ein Bär, der am Wasser steht mit den Bäumen im Hintergrund. Und genauso habe ich den gesehen. Der Bär war das Tier, das mich da die ganze Zeit versorgt hat, der mir geholfen hat. Das war das Tier meiner Reise.
Spirit Animal.
Ja, absolut. Das Ganze. Absolut, ja. Ja, dann ging es weiter. Nachdem der Jagderfolg ausgeblieben ist, habe ich dann sogenannte Limpets gesammelt. Limpets, Muscheln durften wir nicht essen. Limpets waren kleine Napfschnecken, die musstest du quasi von den Felsen kratzen. Und ja, wenn du da die Schale weggemacht hast, war es ungefähr so groß wie ein Daumennagel, wie so ein kleiner Fingernagel quasi, was du an Fleisch hattest. Dann musst du natürlich einige sammeln. Und davon habe ich mich dann angefangen zu ernähren. Ich hatte da wirklich einige gegessen. Du musstest dich aber auch vorbereiten, weil es gab auch Ebbe und Flut. Und wenn du Flut hast, kommst du logischerweise nicht an die Limpets ran. Das heißt, du musst auch vorplanen. Was habe ich gemacht? Ich habe mir viele von den Limpets gesammelt, habe dann in einer Nachtaktion, habe ich die ganze Nacht durchgemacht und habe die Limpets im Topf getrocknet, habe die dann geräuchert und habe die so im Endeffekt präpariert. Das hat mich die ganze Nacht gekostet. Das hat auch Unmengen an Brennholz gekostet. Man muss ja immer, da draußen ist es ja immer eine Energierechnung. Wie viel Energie setzt du in das rein? Wie viel kriegst du wieder raus? Und ich habe das aber, genau, ich habe das dann getrocknet und hatte dann zumindest für die knappe Woche, hatte ich immer so eine Kleinigkeit, die ich immer so snacken konnte. Das sah aus wie Pistazien, hat ganz gut geschmeckt. Aber ja, diese Meeresfrüchte habe ich da auch nochmal ungefähr so eine Woche konserviert.
Ich find's krass, was man, oder wie man mit dem Ganzen umgeht und dann sowas isst. Aber ja, wenn nichts da ist, dann wird man auch kreativ und du musst ja auch irgendwas essen.
Das ist richtig. Und wer da draußen überleben möchte, also der Angepassteste, der draußen überlebt. Nicht der Stärkste, sondern der Angepassteste. Und nochmal, da draußen musst du dir halt von vornherein bewusst sein, dass die Natur immer gewinnt und dass du da draußen das kleinste Licht bist. Und du musst dich der Natur anpassen. Die Natur passt sich nicht dir an, sondern du musst mit dem Wissen reingehen, irgendwann ist es hier vorbei, weil ich werde gegen die Natur verlieren. Ich kann mich aber anpassen oder ich muss mich anpassen, um so lange wie möglich drinne zu sein.
Was mich interessieren würde, wir sprechen jetzt noch nicht über das Ende, aber denkst du, wenn man nicht die Möglichkeit hat, den Panikbutton oder zu sagen, man bricht hier ab an der Stelle, sondern dass das wirklich Lebenssituation ist, dass du dann einfach gestorben wärst in dem Szenario irgendwann?
Nein, ganz klar ist nein, weil was wäre passiert, wenn meine Nahrungsquelle zu Ende war? Und meine Nahrungsquelle war dann sehr schnell zu Ende. Ich hatte meine Sachen gepackt und wäre weitergezogen.
Okay.
Ich hätte einfach die Location gewechselt. Ja, und wenn ich dann quasi an einer anderen Location zum besseren Hunting Ground gekommen wäre oder zu einer Location, wo es deutlich mehr von diesen Limpets gibt oder natürlich, ich meine, wir hatten Regeln. Ja, ich hatte Elche gehabt direkt vor mir, die waren vielleicht auf 10 Meter. Ich hatte einen Bogen dabei, weil ich da gerade mal eine kleine Push gemacht habe und wollte halt mal gucken, was versteckt sich hier im Dickicht. Ist auch ein bisschen risky, Bären und so weiter. Und auf jeden Fall ist da ein Rudel Elche quasi aufgemacht. Die durften mir nicht jagen, ja, aber die standen 10 Meter vor mir. Ich bin ein guter Schütze, also das wäre überhaupt kein Problem gewesen. Aber ich habe es dann einfach nur so angeschaut, die haben mich so angeschaut und die wussten, uns passiert jetzt hier nichts. Sind dann ganz langsam umgedreht, sind über diesen Fluss drüber abmarschiert. Ich konnte nur so zuschauen. Aber in einer richtigen Survival-Situation, wenn es um Leben oder Tod geht, da spielst du mit ganz anderen Regeln.
Okay, das heißt, du hättest es durchziehen können, sagen wir mal, wärst jetzt immer noch da, wenn es danach gehen würde.
Nee, das glaube ich nicht, weil irgendwann kommt die Isolation, die kickt so hart rein und natürlich, du bist da draußen die ganze Zeit im Kaloriendefizit. Also, wenn man zum Frühjahr vielleicht ausgesetzt werden würde, ja, und du hast die ganze Zeit, dich auf den Winter vorzubereiten, dann ist es nochmal was anderes. Also, ich weiß auch nicht, ob ich das geschafft hätte, ob ich dann auch wirklich die Fähigkeiten dazu hätte, aber im Winter ausgesetzt zu werden, weißt du, du hast da eigentlich nicht wirklich eine Chance.
Okay, wie ist es dazu gekommen, dass du abgebrochen hast oder dass es zu Ende gegangen ist?
Jetzt machen wir einen ordentlichen Zeitsprung. Ich möchte eine Geschichte auf jeden Fall noch erzählen, weil die ist auch ganz wichtig. Es war bei mir so am Tag 47, wo ich gemerkt habe, dass langsam, also es hat sich angefühlt, als wenn meine Batterie langsam leer wird. Ja, Tag 48 wurde es noch schlimmer, 49 noch schlimmer, Tag 50 war es dann quasi richtig schlimm. Und ich habe gedacht, es ist einfach so viel Gewichtsverlust, Kälte, die ganzen Faktoren kommen auf mich zu. Es neigt sich bei mir ein Ende. Nahrung hatte ich sowieso schon nur noch extrem wenig gehabt, also vielleicht so einen Esslöffel von diesen Limpets am Tag. Und da hat sich dann der Medical Check angekündigt. Und ich habe mir immer gesagt, ich werde immer zu denen ehrlich sein, die sollen entscheiden, wie weit ich gehen kann. Und wenn ich raus muss, dann muss ich raus, dann ist das Spiel hier vorbei. Aber ich würde mir niemals irgendwas einholen, was mein Leben lang mir irgendwie nachträgt. Ich habe das der Ärztin erzählt, wie es mir geht. Und da meinte sie, die hat mich dann durchgecheckt und so weiter und meinte dann so, körperlich kann ich weitermachen. Also ich bin schon ganz schön abgefragt, aber körperlich kann ich weitermachen. Okay, dann sind sie wieder gegangen. Und ich lag dann abends wieder so in meinem Shelter und habe quasi mit dem Foto von meiner damaligen Freundin gesprochen und erzähle ihr das so. Ja, Medical Check. Und hat gemeint, körperlich kann ich weitermachen. Und wie ich ihr das so erzähle, bin ich so hart in Tränen ausgebrochen. Ich habe geheult, wie ich noch nie in meinem Leben geheult habe. Vielleicht für eine Minute. Richtig hart. Ja, ich habe gerufen, ich möchte nach Hause, ich möchte zurück zu meiner Freundin, zu meiner Familie, ich möchte meine Eltern sehen, zu meiner Schwester, ich möchte zurück zu meinen Liebsten. Und da war es wieder vorbei. Eine Minute. Und da ist mir klar geworden, das, was mich hier gerade fertig gemacht hat, das war nicht der Hunger, das war die Einsamkeit, die sich quasi 50 Tage aufgestaut hat. Und ich bin dann mit Tränen im Augen, aber mit einem Lächeln auf den Lippen eingeschlafen und habe mal wieder so lange geschlafen, wie lange nicht mehr. Ich hatte dann die nächsten Tage immer weniger zu essen und ich habe auch natürlich keine Lachse mehr gefunden, schon lange nicht mehr. Und ich habe alles quasi gegessen, was irgendwie noch vorhanden war, aber ab Tag 50, 55 habe ich dann auch eigentlich keine Limpets mehr gefunden. Das heißt, ich habe noch das gegessen, was ich irgendwie ein bisschen eingelagert hatte, was nicht viel war, es war mal so ein Stück Lachs. Und habe mich versucht, da irgendwie über Wasser zu halten. Und am Tag 63 war es dann tatsächlich so, ich bin aufgestanden, habe meinen Strich reingeritzt, ich lag noch in meinem Schlafsack, habe diesen Strich eingeritzt, bin dann aufgestanden, mir ist schwarz vor Augen geworden, mich hat es umgeklappt und schlag erstmal auf meiner Pritsche. Ich weiß nicht, wie lang, es wird jetzt nicht lang gewesen sein, aber da habe ich mir gesagt, nee, das geht jetzt nicht mehr weiter. Und dann habe ich einen Knopf gedrückt, ich habe das Satellitentelefon rausgeholt, habe da angerufen, habe gesagt, hey, mir geht's gut, weil das ist für die eine wichtige Information. Knopf heißt Notfall und dann werden die mit Tatütata rausgefahren. Eine Stunde im Best Case, quasi mit bestem Wetter mit dem Schnellboot. Und haben mich dann eben auch abgeholt, haben mich erstmal gecheckt. Ja, da gab es eine kleine Brühe gab es, dass man wieder was im Magen hatte. Und bin ich auf dieses Boot gestiegen, wo der Kapitän mich noch verabschiedet hatte. Und ich hab dann einfach nur so gefragt, habe ich's gut gemacht? Und der so, Alter, was du hier gemacht hast, das war richtig krass. Ja. Du kannst so stolz auf dich sein. Und ja, dann ging es quasi wieder zurück. Und wo ich wieder zurückgefahren bin und sehe da quasi, wie das andere Boot an meiner Stelle landet. Ich wusste ja, was da passiert. Ich wusste, dass die jetzt mein Shelter abbauen. Habe ich genauso das Heulen angefangen. Ich stand hinten auf diesem Boot und wusste, jetzt wird mein Zuhause abgebaut. Ja, und ich habe einfach nur so, lasst mich wieder nach Hause. Ich möchte zurück nach Hause. Das war mein Zuhause, was da abgebaut wurde. Und dann kam wieder die Besinnung nach einer Minute und ich habe gesagt, nein Martin, du musst jetzt loslassen. Das war jetzt quasi, das war nicht das Ende deiner Reise, sondern das war erst der Start. Und du kannst dich jetzt freuen auf alles, was jetzt auf dich zukommt. Und das hat mir wieder Kraft gegeben und dann ging es quasi wieder zurück.
Hast du heutzutage noch ein Gefühl, zu sagen, okay, ich möchte da unbedingt nochmal hin an die gleiche Stelle?
Auf jeden Fall. Ich würde so gerne nochmal hingehen. Gerne auch mit einer Kamera. Also ich überlege gerade schon die ganze Zeit immer, wie ich das hinkriege. Das ist von der Umsetzung her gar nicht so einfach, aber ich würde so gerne nochmal hingehen und das nochmal filmen. Ich würde euch das so gerne mal zeigen, wie es da aussah, wo ich was gemacht habe. Und ich glaube, also allein wenn ich jetzt schon dran denke, ich sitze hier mit dem Pulli und ich kriege Gänsehaut, weil ich nur wieder an diesen Ort denke. Und also auf jeden Fall.
Ich bin dabei, wenn du einen Kameramann brauchst. Ich komme mit.
Das machen wir. Guck mal das an. Einmal muss ich vielleicht noch erzählen, weil die Reise war ja noch nicht zu Ende. Ich kam dann zurück und musste dann ein sogenanntes Refeeding-Programm durchmachen. Refeeding heißt, ich musste wieder angelernt werden zu essen. In Summe hatte ich 35 Kilo verloren. In der letzten Woche, in 7 Tagen, habe ich 12 Kilo verloren, also fast 2 Kilo am Tag, was ich an Gewicht verloren habe. Und das merkst du eben auch körperlich extrem, weil durch den Gewichtsverlust verlierst du natürlich Gewicht, du verbrennst Fett, Muskulatur, du wirst schwächer. Umso mehr du davon verlierst, umso weniger Kraft hast du, umso weniger kannst du dich selber wärmen. Das heißt, du schläfst auch weniger, weil du frierst mehr, du zitterst mehr, du schläfst weniger. Und das ist ein Teufelskreislauf. Damit verbrennst du wieder mehr und das befeuert alle anderen nachfolgenden Konsequenzen wieder umso mehr. Und es war tatsächlich so, also dieser Schlafmangel hat mich da extrem wach gehalten. Es hat schon in 30er Tagen langsam angefangen, aber am Ende wurde es dann richtig krass. Ich habe immer, sobald ich die Augen zugemacht habe, habe ich Pancakes gesehen, Pfannkuchen. Ich habe diese Pfannkuchen gesehen. Stell mir gerade vor, wie ich bei mir in der Küche stehe und Pfannkuchen mache. Und du denkst dir alle Kreationen aus, die es gibt. Ja, nimmst du Roggenmehl, Weizenmehl, Vollkornmehl, tust du Butter in die Pfanne, nimmst du Schmalz, versuchst es mal mit Öl. Wie wendest du es? Machst es goldbraun, machst es mal ein bisschen fluffiger. Ja, was tust du für, nimmst du Blaubeeren, Erdbeeren? Du denkst dir alle Varianten durch, die es gibt. Ja, und das lässt dich nicht schlafen. Das ging so weit, dass ich ich konnte ja auch mal auf meine Uhr mal schauen. Ja, in den 40er Tagen, 40 bis 50 der Tage, hatte ich mal drauf geschaut. 18 Uhr bin ich immer ins Bett gegangen. Und dann so, Alter, du hast jetzt nicht eine Minute geschlafen. Jetzt musst du mal auf deine Uhr schauen, wie spät ist es eigentlich? Da war es meistens, von 40 bis 50 war es ungefähr, da war es meistens immer so um 4 in der Früh, wo ich dann drauf geschaut habe. Das heißt, ich lag da einfach mal 8 bis 10 Stunden rum und konnte nicht schlafen, weil mir diese Pancakes nicht aus dem Kopf gegangen sind. Von 50 zu 60 waren es hat sich es nochmal ein bisschen nach hinten verschoben und ab den 60er Tagen, am Tag 60 konnte ich nochmal kurz eine Stunde schlafen, weil ich da das letzte Stück Lachs gegessen hatte. Aber von Tag 61 zu 62 und 62 zu 63 habe ich dann quasi gar nicht mehr schlafen können. Und demnach war der Körper auch absolut am Limit. Also ich würde schon sagen, dass ich an meine Grenze gegangen bin. Und genau, dann ging das Refeeding los. Und wie gesagt, ich musste angelernt werden, wieder zu essen, weil, und ich erzähl's noch nach, ich bin kein Mediziner, die Medizinerin hat zu uns gesagt, wenn ich jetzt quasi anfangen würde, gleich irgendwie Schweinshaxe zu essen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich umfall und die Augen nicht mehr aufmache. Weil ich so ausgemagert war.
Okay.
Der Körper kann das einfach nicht aufnehmen.
Ich finde die ganze Geschichte, die ist so krass. Ich denke auch, dass das, sagen wir mal, von dem Podcast, die wir hier gemacht haben, auf jeden Fall eine der absoluten Top-Geschichten ist. Und auch, sagen wir mal, für unsere Zuhörer, es ist ja bei uns eher Jagdtier, aber ich finde das, was du da gemacht hast, da spielt ja eigentlich alles dann dabei rein. Du hast Jagen, du hast Angeln, du hast Survival. Das ist ja der vollkommene Wahnsinn. Wie viel Tag bist du geworden, wenn ich fragen darf?
Es gab einen, der ist einen Tag länger geblieben. Ja. Der hat, ja, gut.
Ja.
Aber also wirklich an alle Teilnehmer, die da mitgemacht haben, auch einen riesen Respekt, weil wir haben alle mehr oder weniger, es gab natürlich auch sehr unterschiedliche Spots, ja, aber wir sind alle durch dieselbe Gaudi gegangen und auch allein schon den Mut zu haben und egal, und ich meine das wirklich ernst, ob man Tag 1 raus ist oder Tag 63, 64, wie auch immer Tag 30, sich den Mut zu stellen, das Experiment zu wagen, gehört aus meiner Sicht schon relativ viel dazu und ja, also es war ein unwahrscheinlich krasses Experiment. Ich kriege immer die Frage, würde ich es wieder machen? Meine Antwort ist ganz klar, sofort. Lieber heute als morgen. Aber ich würde nicht wieder nach Vancouver Island gehen, wenn dann Kanada, also ich liebe Kanada, so British Columbia, Alberta, irgendwie da so die Ecke, weil das ist, da fühle ich mich noch heimischer und da kann ich die Stärken, die ich habe, nämlich Jagen, nochmal auf eine ganz andere Art und Weise ausspielen, weil im Endeffekt meine starke Seite, das ganze Thema Jagd, konnte ich dort nicht ausspielen und das könnte ich aber in den anderen Regionen eben machen und deswegen, das würde mich sofort nochmal hinziehen und ich würde sofort nochmal machen.
Gibt's da, also, oder hast du was geplant, wo man nochmal so ein Format genau so macht?
Also, das Coole ist ja, dass ich, siehst du ja auf meinem Pullover,
ja.
Hunt to Survive, bin ich in der dritten Staffel dabei. Ich darf natürlich nicht verraten, wo es hingeht, aber mit Niklas und Philipp geht es auf einen anderen Kontinent. Das war jetzt immer in Kanada.
Ich glaube, Niklas hat gestern schon zu viel erzählt bei uns im Podcast.
Okay, deswegen hat mich von ja mir kriegst du aber trotzdem nicht mehr raus.
Er hat mich ja gestern noch gefragt, ob ich es noch beepen kann und ja.
Und... Ich tease es trotzdem nur ganz kurz an. Um was geht's? Wir werden ausgesetzt und müssen eine gewisse Zeit oder eine gewisse Strecke überwinden und müssen nur von dem überleben, was wir selber erjagen oder erangeln. Sehr geiles Format. Es gibt kein Essen dabei. Es ist absolut rough. Es ist ein super geiles Abenteuer. Es ist natürlich im starken Jagdkontext und ich freue mich unfassbar drauf, da teilnehmen zu dürfen und mit solchen genialen Jungs so ein unfassbar geiles Abenteuer auch zu machen. Also es wird Hammer.
Ich bin total gespannt. Ich habe tatsächlich gestern Abend auch noch die letzte Folge von Hunt to Survive Staffel 2 gesehen oder beziehungsweise ist ja die zweite Folge, die raus ist. Ist ein geiles Format. Niklas hat gestern was erzählt. Also falls ihr den Podcast noch nicht gehört habt, hört auch auf jeden Fall bei Niklas rein, weil das ist auch eine krasse Geschichte. Martin, ich bin völlig geflasht. Ich glaube, da werden einige Fragen bei uns in die Kommentare, auch gerade bei Spotify nochmal mit reinkommen. Und ich denke mir, dass wir vielleicht nochmal irgendwas machen müssen, wo wir so ein bisschen Q&A, wenn das okay ist mit der Community, die wir hier haben, wenn wir da irgendwie uns da vereinbaren können, wenn da genug Fragen sind, dass wir da nochmal was machen.
Ja, Freunde, also stellt gerne eure Fragen, wenn wir genug Fragen haben, sehr, sehr gerne. Das war jetzt auch nur die ganz kurze Version. Ja. Ja, und wir haben jetzt wahrscheinlich schon eine Stunde gesprochen.
Ja.
Und also da gibt's noch so viel mehr und wir können es auch gerne mal mit Bildern machen oder sowas. Also ich habe da was Cooles, können wir gerne machen. Wenn es euch interessiert, lasst auf jeden Fall in jedem Podcast, egal wo ihr es gerade hört oder seht, lasst einen Daumen nach oben da, abonnieren, hypen und stellt die Fragen und da gehen wir sehr, sehr gerne drauf ein.
Vielen, vielen Dank, Martin, dass du hier warst und ja, das ist ein mega geiler Podcast geworden. Dankeschön.
Max, ich danke dir.